Ist ja gar nicht so einfach, sich Gedanken darüber zu machen, was man am ersten Gottesdienst im neuen Jahr predigen soll. Aber ich habe mich da gar nicht beeindrucken lassen, hier ein besonderes Statement vom Herrn abzugeben und darum zu ringen, irgendetwas darüber zu sagen, mich anzustrengen, etwas aus dem Herzen oder dem Herrn abzuringen, was heute Morgen wohl dran wäre, markant für dieses Jahr. Ich muss zugeben, ich habe mich einfach an der Jahreslosung festgehalten. Aber auch nur als Aufhänger. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus wusste ganz genau, mit wem er es da zu tun hatte, wem er diese Zusage gibt. Petrus. Und Petrus wusste selber nicht, was in Zukunft passieren würde. Aber Jesus wusste es ganz genau. Dass Petrus einmal da stehen würde und Jesus verleugnen würde, Jesus selber hat es gewusst. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sagt er dem Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So, da ist eine Größe drin, eine charakterliche Größe drin, wie sie eigentlich nur Jesus haben kann. Und da sehen wir schon eine Liebe, ein Herz für seine Apostel, für seine Jünger, die sie eigentlich nur Jesus haben kann. Und Jesus hat nicht gebetet, dass der Kelch in dieser Weise an Petrus vorüberginge und dass er ihn nicht verleugne. Er hat gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. So, dem Petrus ist es passiert. Er hat Jesus verleugnet und ist in eine unvorstellbare Verzweiflung gekommen. Getrennt, ich sage es mal so, getrennt von Gott, getrennt von Jesus. Abgesehen davon, dass er nicht glaubte in dem Moment, dass Jesus wieder auferstehen würde. Er war weg, Jesus war weg und er hatte ihn verleugnet und hatte nicht einmal die Chance, mit Jesus wieder darüber zu reden, dass er einen Fehler gemacht hat. So, Jesus war weg in dem Moment. War Jesus auf dem Weg zu seiner Hinrichtung und Petrus war alleine mit dem, was er getan hatte. Und er wusste ganz genau, dass ihn das überwältigen würde. Aber Wiederherstellung der Persönlichkeit und Wiederherstellung von dem, was Gott eigentlich für einen Menschen vorhergesehen hat, ist genau das, was auch dem Petrus widerfahren ist. Das ist ja nicht schwer heutzutage, menschlich gesehen, in diesen Zustand der Abwesenheit von Gott zu kommen. Ganz egal, wie das passiert. Ob das durch Katastrophen oder durch Unglück geschieht, dass einen existenzielle Sorgen von Gott trennen, ob es durch Sünde geschieht, ob es durch Verletzungen geschieht, die unserer Seele zugefügt wurden. Niemand kann sich selbst davor bewahren, nicht in Anfechtung zu fallen und den Herrn zu verleugnen. Es muss nicht mit Worten sein, wie Petrus das getan hat. Einfach sich in einer Situation, wo es eigentlich gefordert wäre, sich Gott hinzugeben und zu sagen, ja Gott, ich komme näher zu dir. Einfach sich abzuwenden und zu sagen und zu denken, Gott, das kann ich nicht verstehen. Gott, da rechne ich nicht mehr mit dir. Und Jesus kennt das alles. Jesus kennt das ganz genau. Und es gibt so ein Beispiel in der Bibel, wo wir sehen können, wie Jesus betet. Wisst ihr, wo das steht? Wisst ihr, was das ist? Johannes 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Dort erleben wir, wie Jesus betet. Es gibt das andere Beispiel, wie Jesus uns lehrt zu beten. Das ist das sogenannte Vaterunser. Und Johannes 17 ist ein Beispiel, wie wir sehen können, wie Jesus betet. Und wie er dort auch für uns betet. Und darüber möchte ich etwas mitteilen, wie Jesus betet. Damit wir ermutigt sind, gestärkt werden und Hoffnung haben für Situationen, in denen wir selbst nicht mehr zurechtkommen. Seien sie subjektiv noch so groß oder so klein. Aber dass wir Hoffnung haben, wenn Jesus für uns betet, dann ist doch noch Hoffnung da. Dann ist doch ein Licht am Ende des Tunnels. Jesus betete mit einer tiefen Zuneigung zu seinem Vater. Das ist diese großartige und erstaunliche Sache, dass Jesus immer seinen Vater angeredet hat. Er hatte so eine innige Beziehung zu seinem Vater. Und das Wort Gottes in den Evangelien können wir einige Stellen herausfinden, wie diese Beziehung aussah. Matthäus 11, Vers 25 können wir lesen, Jesus hatte keine Geheimnisse vor dem Vater. Es war alles offenbar. Und das nicht nur, weil eben Gott allmächtig, souverän und allwissend ist, sondern weil eine Vertrauensbeziehung da war. Lukas 11 erzählt Jesus die Geschichte von dem Vater im Himmel, der wie kein anderer Vater gute Gaben zu geben vermag und das auch gerne tut. Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist auch ein Gleichnis, eine Geschichte über einen liebenden, wartenden Vater. Jesus wusste ganz genau, sein Vater im Himmel ist gütig, ist gnädig, liebt ohne Ende. Und dann gibt es einen ganz persönlichen Ausdruck und ein ganz persönliches Zusammensein mit Jesus mit seinem Vater im Himmel. Das ist im Garten Gethsemane. In der Geschichte, wie Markus sie in seinem Evangelium schreibt, können wir im 14. Kapitel lesen, dass als Jesus betete, nimm diesen Kelch von mir, sagte Abba. Abba, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Das ist in unserer Umgangssprache dieses Papi, dieses ganz Vertraute. Ein gestandener Mann von über 30 Jahren ist in einer ganz verzweifelten Situation und weiß ganz genau, dass dein Vater im Himmel es gut mit ihm meint und dass der Plan, der zur Erfüllung kommen sollte, gut ist für ihn und für die ganze Welt. Und das ist das Allerwichtigste zu wissen. Wenn Jesus betet, betet er zu seinem Vater. Und eine Vaterbeziehung zu haben, zum Vater im Himmel, ist gar nicht so einfach. Weiß ich aus eigener Erfahrung. So, sie ist nämlich geprägt von jahrelangen Erfahrungen mit dem leiblichen Vater. So wie du deinen Vater hier erlebt hast, das projizierst du auf deinen himmlischen Vater. Das habe ich selbst erlebt. Und ich habe aber Gott sei Dank Befreiung davon erlebt. Ich kam mit meinem Vater nicht klar und es war keine Liebesbeziehung mehr. Und als mein Vater vor 3 Jahren starb, sind mir so viele Dinge aufgegangen, die mein Vater falsch gemacht hat. Oder sie kamen dann wieder hoch. Und in der Folge dessen Dinge in mir wach geworden, die ich falsch gemacht habe. Ich musste erkennen, so wie Petrus in der Situation war, als er Jesus verleugnete, war ich in der Situation, ich konnte mit meinem Vater nicht mehr reden über all die Dinge. Er war tot. Und der einzige Weg heraus war, dass ich mich dem einfach gestellt habe und ausprobiert habe und habe gesagt, Gott, wenn das stimmt, dass du der Vater im Himmel bist, der das wiederherstellen will, Der möchte, dass ich in eine liebevolle Beziehung mit dir komme, wo auch Emotionen erlaubt sind, wo Vertrautheit erlaubt ist, wie ich es mit meinem leiblichen Vater nie hatte. Dann will ich dir das alles hinlegen, Jesus, und du wirst es heilen. Und so ist es geschehen. Es ist schade, dass das bei mir nach 28 Jahren Christsein passiert. Ist übrigens auf dem GIF passiert, ja, auf dem GIF-Wochenende, auf dem letzten. Und ich habe das alles hingelegt, habe meinem Vater vergeben für all die Dinge, die er mir gegenüber falsch gemacht hat. Zum Beispiel, dass er mich 25 Jahre, die ich in Braunschweig lebe, nie besucht hat. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten, dass er mir das alles vergibt, was ich meinem Vater gegenüber aus diesem Groll heraus falsch gemacht habe, ihn vernachlässigt habe all die Jahre, die letzten Jahre immer mehr. Ich habe mir letzten Endes auch selbst vergeben. Und Gott, der Vater im Himmel, hat sich hineingegeben und sich mir in einer Weise offenbart, wie ich es vorher nie erlebt habe. Es war so, als ob Ketten von mir fallen. Als ob ich eine ganz neue Art von Beziehung zum Vater im Himmel habe. Und das prägt bleibend. Das brennt sich was aufs Herz. Und das ist wunderbar. Und ich weiß jetzt, nicht, dass ich schon vorher nicht wusste und geglaubt habe, dass der Vater im Himmel gnädig ist und liebend, einen mit guten Gaben ausstattet und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich es erlebt, was das bedeutet. Das Lasten loszuwerden, die das verhindert haben und zu wissen, mein Vater im Himmel ist für mich da. Zu Jesus lebt auch ein perfektes Leben. Jesus spricht im hohenpriesterlichen Gebet von der Herrlichkeit, von der vollkommenen Herrlichkeit, die er hatte und zu der er wieder hinkommen möchte, wenn sein Werk vollendet ist. Jesus hat perfekt gelebt und das war notwendig. Das war notwendig für uns, damit wir Sündenvergebung erfahren, damit wir das neue Leben bekommen können. Jesus war schuldlos. So wie es in 2. Mose 12 heißt, als das Volk Israel sich vorbereitet hat, auf das Passafest, auf das allererste Passafest vor dem Auszug aus Ägypten. Sie mussten ein reines, ein einjähriges, unschuldiges Lamm nehmen. Das war das Bild auf Jesus, das vollkommene, reine, saubere Opferlamm. So Jesus war da und konnte schuldlos als heiliger Mensch beten. Und das war die Vollmacht, das war die Kraft auch in seinem Leben, in seinem Gebetsleben. Jesus war seinem Vater gehorsam. So, da hatte er Stärke und Sicherheit drin. Wann immer Jesus angefochten wurde und hinterfragt wurde, hat er sich auf seinen Vater bezogen und dass er nur das tut, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Und das in der Gänze, hundertprozentig. Und das Gute, das Vorteilhafte für uns auch daran ist, wenn wir in Gehorsam zu unserem Vater im Himmel leben, dann ist unser Problem, was wir vielleicht haben, auch Jesu Problem. Wisst ihr, was ich meine? Dass wenn wir eine Not haben, wenn wir eine Sorge haben, wenn wir nicht mehr klarkommen, wenn wir Jesu Hilfe brauchen, dann macht er sich vollkommen eins mit uns. Und es ist für ihn so, dass als ob unser Problem sein Problem wäre. Das habe ich auch erlebt, als ich die Geschichte mit meinem leiblichen Vater bewältigen musste. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn du das von mir erwartest, dann tue ich das. Dann gebe ich mich da hinein. Und während wir gebetet haben, mein Gebetspartner und ich, habe ich das erlebt. Jesus hat meine Not und meine Sorge, mein Problem zu seinem gemacht und hat es getragen und hat es gelöst. Jesus war in seiner Mission begrenzt. Er hat nicht für die ganze Welt gebetet. Johannes 17, Vers 9 können wir lesen. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Das ist Jesu Auftrag, so wie wir ihn hier im hohenpriesterlichen Gebet lesen können. Jesus kümmert sich um uns. Jesus kümmert sich um die, die ihm gehören, die bei ihm sind. Für die steht er ein. Und ein paar Verse weiter betet er darum, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Ich denke auch, das ist der Grund, warum Jesus für uns betet und nicht für die ganze Welt. Weil er hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir uns um die ganze Welt kümmern. Natürlich nicht jeder auf einmal und ganz global, nicht? Ihr versteht das. Jesus möchte, dass wir erkennen, was unser Anteil in der Welt ist und ihn da vertreten mit unseren Gaben, mit unserer Berufung. So, Jesus hat nicht jedes Problem gelöst. Können wir auch in seinem Leben sehen, in seinem Wirken. Er hat nicht alle geheilt. Hat alle die geheilt, die zu ihm kamen. Er hat nicht einfach überall, wo er lang ging, Wunder getan. Er hat das getan, was der Vater vom Himmel ihm gesagt hat. Und so sollten wir auch, so sollten wir uns auch verhalten, dass unseren Dienst ausmacht. Not und Probleme, die andere haben, können uns oftmals überwältigen und wir wollen helfen. Und wir verzehren uns da drin und gehen, wir brennen vielleicht aus. Aber das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir erkennen, was der Wille für unseren Dienst ist hier auf dieser Welt und wem wir uns zuwenden und was wir für ein Problem lösen und was nicht. So hat es Jesus auch gemacht. Und Jesus hatte eine brennende, ansteckende Liebe. Johannes 17, Vers 26 können wir lesen. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. So, Jesus wusste, der Vater im Himmel liebt ihn bedingungslos. Von Anfang an. Und Jesus hat das übernommen. Jesus hat das vorbildhaft übernommen. Er hatte das beste Vorbild, was er haben konnte. Er hatte den besten Vater, den er haben konnte. Und er hat genauso geliebt. In Johannes 13 heißt es, er liebte seine Freunde bis zum Ende. Er hat bis zum Tod hin geliebt. Das kann man nicht nachvollziehen. Das kann man nicht in Worte nicht fassen. Aber ich wünsche jedem Einzelnen von uns, dass wir erleben können, dass wenn wir uns in unserer stillen Zeit, in einer besonderen Zeit mit dem Vater im Himmel dahin kommen, dass wir wirklich erleben, dass er uns segnet mit seiner Liebe. Die kann wie ein Mantel auf uns fallen. Und die wird auch Emotionen auslösen. Aber das wünsche ich jedem von uns, es ist möglich. Denn Jesus hat in Wahrheit gelebt und auch in Wahrheit gebetet. Jesus sagt hier, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. In dem Zusammenhang, dass er darum betete, dass wir geheiligt werden in seiner Wahrheit. Wir können sicher davon ausgehen, dass das, was Jesus sagt, die Wahrheit ist. Dass es echt ist. Dass er uns nichts vormacht. Und so betet er auch für uns. In dem, was er für Wahrheit hält, und er selbst ist die Wahrheit, betet er für uns. Das heißt, er weiß ganz genau, was wir brauchen. Er weiß ganz genau, wer wir sind. Er kennt die Wahrheit über uns, er kennt die Wahrheit über seinen Vater. Und so betet er auch. Und zuletzt, Jesus hatte überströmende Freude. Gerade in dieser leidvollen Situation, in der er war. Vers 13 betet er, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. So, er ist diesen letzten Weg gegangen und er hat dieses Gebet gesprochen, auch mit der Absicht, dass wir Freude erleben. Dass wir erleben, was es bedeutet, den Vater im Himmel zu kennen, ganz nah bei Jesus zu sein. Und durch diese Erlösung, durch dieses Wissen, Gott ist mit uns, Freude zu erleben. Und darin auch zu stehen. Für Jesus stehen Leid und Freude immer in einem Zusammenhang miteinander. Und das auf zwei Arten. Das eine ist, desto größer seine Freude in uns ist, desto mehr wird das Leid, das wir erfahren, Gott ehren. Das ist schwierig zu verstehen. Weil Paulus hat es mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, dass das Leid hier, was ich hier auf der Erde erlebe, Verfolgung, Entbehrungen, das gereicht mir mehr zur Freude als alles andere und macht mir Hoffnung und Zuversicht und große Erwartung auf die Herrlichkeit, die da kommen ist, wo die Freude vollkommen werden wird. Und das andere ist, desto größer seine Freude in uns ist, desto mehr werden wir uns des Leides anderer annehmen. Wenn wir wissen, was es wirklich bedeutet, Freude zu haben, Freude der Erlösung, Freude der Zuversicht, dass Gott mit uns ist, desto mehr werden wir das Bedürfnis haben, es anderen mitzuteilen. Ich glaube, dann ist die Freude echt, wenn wir sie nicht für uns behalten. Wenn wir sagen, zu denen gehen, die Hilfe brauchen und sagen, hier, ich habe eine tiefe Freude in mir. Auch in Situationen, wo es hart ist, wo es eng wird. Jesus betet so für uns. Und das sollte uns ermutigen und Hoffnung geben. Und warum betet er? Als Jesus mit Petrus redete, sagte er dann: Und wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. So, es mag sein, dass du auf einem Irrweg bist, dass du nicht in der Schiene Gottes fährst, dass du dich vielleicht ganz bewusst oder auch unbewusst von Gott entfernt hast und dass Umkehr nötig ist. Das meint Jesus hier mit diesem Satz, wenn du einst zurückkehrst zu mir, heißt es in einer anderen Bibelübersetzung. Das ist das gleiche Wort, was für Umkehr benutzt wird. Wenn du denn umkehrst, dann stärke meine Brüder. So, Jesus betet darum und hofft, dass all seine Gebete in der Art und Weise gehört werden, dass wir erkennen, was die Wahrheit ist. Und dann umkehren können. Und dann mit dem, was wir erlebt haben, was wir erfahren haben, an Wiederherstellung und Heilung von Jesus, eben, dass sein Gebet für uns erhört wurde, diese Erfahrung unsere Brüder stärken. Für mich ist es interessant, als persönliche Erfahrung, dass seit ich die Geschichte mit meinem Vater bewältigt habe, Leute auf mich zukommen und mit mir reden wollen, Hilfe suchen. Mehr als all die Jahre zuvor. Und ich brauche gar nichts dafür zu tun. So, ich nehme das hin, ich nehme das wahr, sage, okay, wenn ich kann, mit Gottes Hilfe helfe ich dir. Aber das ist genau das, ein kleines Beispiel dafür, was Jesus hier gesagt hat. Und wenn du zurückkehrst und wenn du umkehrst, wenn du das bereinigst in deinem Leben, um wieder Gemeinschaft mit mir zu haben, dann stärke deine Brüder. Jesus selber sorgt sogar dafür, dass das geschehen kann. So, ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch bitten, in dem Bewusstsein, dass Jesus so für uns betet, lasst eure Hoffnung nicht fahren. Egal, was euch beschäftigt, egal, was euch Not tut. Haltet den Kopf hoch, schaut über den Berg hinweg und wisst, dass die Hilfe vom Herrn kommt. Amen.